vielen Dank euch beiden. Uwe hat es gerade schon angesprochen. Heute geht es um Geschwister. Wer von euch hat Geschwister? Sehr gut. Und wer von euch erinnert sich daran oder erlebt es gerade, dass es mit Geschwistern zu Hause manchmal auch ein ganz schönes Chaos sein kann? Ja, die meisten, die Geschwister haben, können sich auch an das Chaos erinnern. Also ich sage euch, ich habe Geschwister, 4 Stück an der Zahl. Und wenn ich daran zurückdenke, als wir zu Hause saßen, das war manchmal ein ganz schönes Chaos. Also da gab es auch immer mal wieder ordentlich Stress und Streitereien. Und eigentlich konnten wir uns wegen allem in die Haare kriegen. Wer kriegt das letzte Stück Kuchen? Wer hat wem die Schokolade aus dem Adventskalender geklaut? Oh ja. Und ist der Tim oder die Anna eigentlich mehr mit mir oder mit dir befreundet? Also, und viele Themen. Und dann gab es ja zu diesen Themen auch immer noch mal die kleinen Wettbewerbe, die man so gerne gemacht hat. Zum Beispiel haben wir geguckt, wer kann länger freihändig Fahrrad fahren? Hieß im Endeffekt, wer fällt als erstes wieder zu Boden? Wer gewinnt beim Armdrücken oder beim Rangeln? Wer kann wen auf den Boden drücken? Oder wer gewinnt beim FIFA-Zocken? Und eigentlich, wenn mal der eine und mal die andere gewinnt, dann ist das ja auch ganz okay. Also dann macht das ja sogar Spaß, so kleine Wettbewerbe zu machen. Und wenn wir als Geschwister, wenn zum Beispiel meine Schwester ungefähr gleich stark ist, gleich schnell oder gleich klug oder auch gleich beliebt. So jeder hat so seine Freunde und dann passt das schon. Aber was, wenn eigentlich immer dieselbe gewinnt? Was, wenn immer der andere schneller ist, beliebter ist, stärker ist? Mein Bruder, der hält sich wohl für was Besseres. Und vielleicht ist das sogar auch. Vielleicht ist er was Besseres. Alle Freunde lieben ihn, in der Schule schreibt er gute Noten und jetzt ist da auch noch diese Julia aufgetaucht. Und ich sage euch, die Julia, die redet immer nur mit ihm und ich werde komplett ignoriert, als wäre ich Luft. Da kann man richtig wütend werden. Das kann richtig Stress geben. Und dann alle, die sich jetzt der jungen Generation zugehörig fühlen oder noch mit den Geschwistern unter einem Haus, unter einem Dach wohnen, denen verrate ich ein Geheimnis. Diese Konkurrenz und diese Streitigkeiten zwischen Geschwistern, die hören nicht mit dem Jugendalter auf. Das können wir zum Beispiel auch in diesem Werbespot sehen.
Vor vielen Jahren entzweite ein Streit die Twix-Gründer. Von da an stellten sie in getrennten Fabriken 2 völlig unterschiedlich gleiche Riegel her. Beim linken Twix wird Karamell übergossen, beim rechten überzogen. Links umhüllt mit Schokolade, rechts ummantelt. Heute teilen sie sich nichts außer der Verpackung und einer Auffahrt. Probier sie beide und entscheide dich.
Die Twix-Werbung von 2012. Eigentlich ist die Werbung ziemlich lustig. Sie ist auch irgendwie ein bisschen albern mit diesen 2 komplett unterschiedlich gleiche Twix, die dann in einer Packung landen. Weil ich meine, jeder weiß, wenn man die Twix-Packung aufmacht, sie sind komplett unterschiedlich, vollkommen gleich. Andererseits thematisiert dieser Werbespot aber auch auf eine lustige Art und Weise einen ziemlich ernsthaften Konflikt. Da haben 2 Brüder, 2 Menschen sich so sehr in die Haare gekriegt, dass sie ab dann alles getrennt voneinander machen mussten. Und eigentlich sind sie ja gleich aufgewachsen. Das heißt es ja, Brüder oder Geschwister zu sein. Man hat die gleichen Eltern, man wohnt in dem gleichen Haus und doch ist es irgendwie immer wieder so, dass sich extreme Unterschiede herausbilden. Und auch wenn irgendwann diese Wettbewerbe, zumindest die offiziellen Wettbewerbe, aufhören, dann sehe ich doch genau weiterhin, wie beliebt mein Bruder ist oder wie meine Eltern immer ihm besser zuhören anstatt mir. Dann erinnere ich mich daran, wie er Lob für seine Schulnoten bekam und ich einfach nur Nachsitzen und Nachhilfe. Das ist richtig fies und mies. Und das Schlimmste daran ist vielleicht gerade diese Unerklärlichkeit. Da wird dann immer erzählt, ja, du warst schon immer, schon als du klein warst, warst du so und so. Und schon dein Bruder, der hat schon mit 5 Jahren das und das gemacht. Und man sieht diese Linie, die schon ganz weit im Leben, die ganz weit ins Leben zurückreicht. Und was irgendwie immer schon war und niemand hat so richtig eine Erklärung, warum eigentlich. Und diese Ungerechtigkeit, das ist das, was die Wut so richtig groß machen kann. Und da kann auch das Gefühl entstehen, es ist einfach nicht gerecht. Kennt ihr diesen Spruch, als Gott das Gehirn verteilte, saß du wohl gerade auf dem Klo? Der ist richtig hart. Aber genau so fühlt es sich manchmal an. Als Gott das Gehirn verteilte, saß ich wohl auf dem Klo. Ich habe es irgendwie verpasst. Und auch nicht nur beim Gehirn. Bei der Schönheit, beim Erfolg, bei den Muskeln, beim Bartwuchs. Irgendwie habe ich da den entscheidenden Moment verpasst. Oder besser, Gott hat verpasst, mir was von diesen Sachen abzugeben. Wahrscheinlich hat Gott mich einfach direkt vergessen. Gott hat mich vergessen. So ähnlich hat sich wahrscheinlich auch Kain gefühlt. Von Kain und seinem Bruder Abel erzählt die Bibel ganz am Anfang. Sie sind die ersten gewöhnlichen Menschen. Gewöhnliche Menschen heißt, sie haben Eltern. Ihre Eltern waren nämlich Adam und Eva. Eva wurde schwanger und hat Kain und Abel zur Welt gebracht. Diese Geschichte, den Anfang davon, lese ich euch jetzt. Diese Geschichte ist der Predigttext für heute. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, seid ihr wieder eingeladen, sie rauszuholen. Die Geschichte steht ganz am Anfang im 1. Buch Mose, Kapitel 4. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie gebar einen Sohn und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirte, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer, ein Geschenk dar. Auch Abel brachte ihm ein Opfer dar. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Kain und Abel, zwei Brüder. Ich habe ja gerade schon erklärt, Brüder sein heißt ja eigentlich ganz viel gemeinsam haben. Gleiche Startvoraussetzung, vermeintlich. Doch diese Brüder entwickeln sich in sehr unterschiedliche Richtungen, was ja erstmal auch gar nichts Negatives ist. Der eine wird Hirte und der andere Bauer. Müsst euch vorstellen, zu der Zeit damals gab es noch nicht so viele Berufe wie heute. Hirte und Bauer waren so ziemlich die zwei Optionen, die man im Leben hatte. Der eine wählte das, der andere das. Aber die Unterschiede setzten sich fort. Und sie setzten sich auch darin fort, wie das Leben gelang, wie es sich anfühlte, in dieser Welt zu sein. Und so erzählt die Geschichte davon, dass die beiden Brüder einmal Gott ein Opfer, ein Geschenk darbrachten, um ihn einerseits dafür zu danken, dass sie Ernte einholen könnten, dass sie Schafe und Ziegen hatten und auch gleichzeitig dafür zu bitten, dass es im nächsten Jahr so weitergeht, dass es wieder eine Ernte gibt und dass wieder neue Schafe und Ziegen geboren werden. Doch Kain hatte das Gefühl, als Gott Erfolg und Segen verteilte, war ich wohl gerade auf dem Klo. Gott hat mich vergessen. Nichts gelingt mir. Meine Pechsträhne wird einfach immer länger. Und dann mein blöder Bruder Abel. Der hat Erfolg. Alle lieben Abel. Selbst Gott liebt Abel. Er ist ja so ein toller Mensch. Das zu erleben ist hart. Das zu erleben ist ein richtig mieses Gefühl. Verdammt wütend kann man da werden. Und verdammt wütend wurde Kain auf seinen Bruder Abel. Und eines Tages blieb es nicht bei dem Gerangel, bei dem kleinen Wettbewerben oder beim Armdrücken, sondern sie gingen raus aufs Feld, wo kein anderer Mensch war und wo Kain normalerweise arbeitete. Und genau an diesem Ort tötete Kain seinen Bruder Abel. Kurz nach meinem Abitur fuhr ich nach Dänemark. Dort besuchte ich ein Wohnprojekt. Ich habe überlegt, mein FSJ da zu machen und wollte mir erstmal alles angucken. In dieser Wohngruppe lernte ich Sven kennen. Sven, der eigentlich anders heißt, ist 17 Jahre alt und er war ein Bewohner in diesem Wohnprojekt. Das Jugendamt hatte ihn dorthin geschickt, weil er nirgendwo sonst mehr bleiben konnte. Er hatte eine richtig miese Kindheit. Seine Eltern haben sich nicht um ihn gekümmert und seine Pechsträhne im Leben hörte gar nicht mehr auf. Als ich Sven fragte, wieso er hier ist, meinte er, ich habe meinen Mitschüler umgebracht. Bitte, was hast du? Ich konnte es kaum glauben. Ich habe gedacht, Morde geschehen nur im Fernsehen. Dieser junge Mensch, dieser Mensch, der sich gerade erst vom Jungen zum Mann entwickelte, dabei war, erwachsen zu werden, er erzählte mir, wie er Stress mit einem Mitschüler gehabt hat. Der hat ihn gepiesackt, immer wieder und wieder. Und dann sind sie sich abends auf der Straße begegnet. Sven war mit ein paar Freunden unterwegs, hat ihn in eine Seitengasse gezogen und zusammengeschlagen und schließlich zugetreten. Wieder und wieder, bis er gestorben ist. Sven wusste, jetzt ist das Leben zu Ende. Mein Leben hat mies angefangen, jeden Tag eine weitere Demütigung. Und schließlich, ich meine, ich musste mich ja irgendwie wehren. Es war einfach nicht mehr auszuhalten. Und schließlich war der andere tot. Sven wurde überall hingeschickt. Heim, Jugendknast, Straße, wieder heim und jetzt dieses Wohnprojekt. Und keiner weiß, wie lange er da bleiben kann. Wenn wir schlimme Dinge tun, wenn wir zurückschlagen, weil einfach alles richtig beschissen ist, weil niemand mich liebt, weil niemand mich sieht, dann wollen wir vielleicht gerne einfach diese andere Person aus dem Weg räumen. Wir wollen uns dem entledigen und irgendwie ausbrechen aus diesem Leben. Diese andere Person lässt uns nämlich sehen, wie gesegnet sie ist und wie vergessen wir sind. Doch wir ahnen vielleicht auch schon, dass sich dadurch, dass wir die andere Person aus dem Weg räumen, doch nichts lösen wird. Auch Kain wollte seinen Bruder Abel aus dem Weg räumen. Doch auch hier wurde durch den Mord nichts leichter. Nach dem Mord meldet sich Gott selbst zu Wort. Er fragt: Kain, wo ist dein Bruder Abel?
Was fragst du mich? Bin ich der Aufpasser meines Bruders? Bin ich der Hüter meines Bruders?
Oh Kain, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Erdboden zu mir herauf. Was hast du getan? Du dachtest vielleicht, durch diese Tat würde sich irgendetwas ändern. Aber nein, ich sehe, was du getan hast. Es ist himmelschreiendes Unrecht. Ich höre das Leid deines Bruders. Es dringt bis in den Himmel zu mir herauf. Gott spricht noch weiter. Darum bist du von nun an verflucht, weil du deinen Bruder umgebracht hast und den Acker mit Blut getränkt hast. Deswegen musst du von diesem fruchtbaren Land fliehen. Du musst fort. Und wenn du dein Feld bebauen willst, so wird es dir keinen Ertrag bringen. Ruhelos musst du von Ort zu Ort ziehen. Gott verflucht Kain. Das ist ganz schön krass. Ich frage mich, was heißt das eigentlich? Es klingt wie eine Strafe. Es klingt so wie: Kain hat so ziemlich das Schlimmste gemacht, was man sich vorstellen kann. Seinen eigenen Bruder ermordet und jetzt will Gott, dass es ihm auch richtig schlecht dafür geht. Das wäre doch gerecht. Aber Gott verflucht niemanden, damit er leidet. Gott hat keine Freude daran, wenn wir leiden, wenn es uns schlecht geht. Was Kain bevorsteht, ist, er muss die Folgen seines Handelns tragen. Er hat in der Gruppe, wo er gelebt hat, jemanden ermordet. In dieser Familie hat er jemanden umgebracht. Und verflucht sein heißt, die Folgen dieses Handelns zu tragen. Hier kannst du nicht mehr bleiben. So geht das nicht weiter. Du musst gehen. Und so war es auch bei Sven. Er hat seinen Klassenkameraden umgebracht. Und danach hieß es: Du musst gehen. Aber stellt euch jetzt bitte nicht einen kurzen Umzug vor. Okay, ich packe meine Sachen in ein paar Taschen, hole einen Transporter und dann geht's halt woanders hin. Nein. Rastlos muss Sven gucken, wo er bleiben kann. Und was das Sicherste ist, ist: Hier gibt es keinen Platz für dich, Sven. Hier kannst du nicht bleiben. Deinen eigenen Mitschüler umzubringen. Geh! Kain wusste, wenn er seine Familie verlässt, dann ist jeder Schutz weg. Dann kann jeder mit ihm machen, was er will. Jeder kann daherkommen, ihn einfach beschimpfen, ja sogar ihn gefangen nehmen und als Sklave verkaufen oder ihn sogar umbringen, so wie er seinen Bruder umgebracht hat. Und das wusste Kain auch. Also hat Kain zu Gott gesagt:
Gott, wenn ich von hier weggehe, wird mich der Nächstbeste umbringen. Ja, so wie ich meinen Bruder umgebracht habe, werden sie mich umbringen.
So wie ich meinen Bruder umgebracht habe, werden sie mich umbringen. Gott hört die Angst von Kain. Und er wusste, Kain schwebt tatsächlich in Lebensgefahr. Darauf reagiert Gott. Das hört Gott. Und Gott gab Kain ein Zeichen. Ein Zeichen des Schutzes. ein Zeichen, das bedeutet, Stopp, niemand darf keinen töten. Und so stellte Gott sich schützend vor Kain, vor dem Menschen, der seinen eigenen Bruder umbrachte. Und so stellt Gott sich schützend vor Sven, der Mensch, der seinen eigenen Mitschüler umbrachte. Und so stellt Gott sich auch schützend vor dich. Gerade wenn du dich verflucht fühlst. Gerade wenn du dich vergessen fühlst. Dann sage ich dir, Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, um gerade bei dir zu sein. Um gerade bei den Verfluchten zu sein. Jesus Christus nennt uns selbst seine Brüder und Schwestern. Das können wir in Hebräer 2, Vers 11 nachlesen. Jesus Christus sagt zu uns, ihr seid meine Brüder, ihr seid meine Schwestern. Egal, was du getan hast, wenn du richtig Mist gebaut hast, wenn es dich umtreibt, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn du ganz alleine und schutzlos bist. Gott hat dich nicht verlassen. Er hat dich nicht vergessen, sondern dein Bruder Jesus ist bei dir. Aber ich bin ehrlich. Es wird nicht passieren, dass dir alle Folgen erspart bleiben. Es ist nicht vergeben und vergessen, schwamm drüber, war ja nicht so schlimm. Nein, auch Sven musste die Folgen tragen. Auch Sven musste weiterziehen. Und Gott fragt auch weiterhin, was hast du getan? Ich höre die Schreie von all den Menschen, denen du Unrecht getan hast. Ich höre das Leid von denen, die du verletzt hast. Gott hört und sieht es weiterhin. Und doch verlässt er dich nicht. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie ein Haufen Dreck. Fehl am Platz. Du siehst auf dein Leben und siehst nur Probleme. Da ist ein Haufen von Menschen, die zu Recht oder zu Unrecht verdammt sauer auf dich sind. Nichts kann einfach mal klappen. Es gibt keinen Ort, wo du leben kannst. Keinen Ort, wo du willkommen bist. Wenn es dir so geht, dann verrate ich dir, Kains Geschichte kann zu deiner Geschichte werden. Diese Geschichte von Kain, sie steht ganz am Anfang der Bibel. Und sie steht nicht ganz am Anfang, um uns darüber zu informieren, was vor ein paar tausend Jahren mal passiert ist. Nein, die Geschichten am Anfang der Bibel, diese ersten 11 Kapitel, die Schöpfung, Adam, Eva, Kain und Abel, diese Geschichten stehen dort, weil sie davon erzählen, was uns Menschen allen gemeinsam ist. Und so sind wir dazu eingeladen, dass diese Geschichten zu unseren Geschichten werden. So dürfen wir unseren Namen in die Geschichten eintragen. Vielleicht erzählt Kain deine Geschichte. Der Pechvogel, der als Gott Gehirn, Erfolg und Liebe verteilte, gerade auf dem Klo saß. Der so viel Wut in sich hat, dass er alle um sich herum hasst. Der sich sein Leben so richtig verbaut, aber der irgendwie auch ahnt, er hat doch sowieso nie eine Chance gehabt. Da macht doch die Geschichte von Kain zu deiner Geschichte. Denn das Wichtige ist, am Ende ging Kain nicht völlig leer aus. Gott gab Kain ein Zeichen. Stopp! Niemand darf Kain töten. Kain soll leben. Und auch wir haben heute ein Zeichen. Ein Zeichen, an dem wir sehen können, dass selbst wenn wir uns verlassen, vergessen, verflucht fühlen, dass selbst dann Gott uns schützt. Dieses Zeichen ist das Kreuz. Wer am Holz hängt, an diesem Kreuz hängt, der ist von Gott verflucht. So heißt es in Galater 3, Vers 13. Doch es heißt noch weiter: Christus hat uns von dem Fluch losgekauft, denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. An diesem Kreuz, genau an diesem Fluchholz, ist Christus gestorben, damit selbst die Verfluchten nicht sterben müssen, sondern leben können. Und so hast du nun auch ein Zeichen von Gott. Ein Zeichen, das sagt: Stopp! Niemand darf ihn töten, denn du sollst leben. Amen.